zur Predigt kommen und dann werden auch die Kindergruppen rausgehen und ihr eigenes Programm haben. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 und folgende. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 und folgende. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens steht oder hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie auch nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurde ihrer beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Da sprach er, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, wenn du das getan hast, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen oder in die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so soll der Erdboden verflucht sein, um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du das Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du, und von Staub zu Staub wirst du zurückkehren. So, dann haben wir gestern Vormittag uns damit beschäftigt, was sagt die Bibel über sich selbst? Wie will sie verstanden sein? Was hat das auf sich mit der eingehaucht, mit der Inspiration Gottes? Wir haben einige Gründe gehört, die Menschen gerne vorbringen, um den Glauben abzulehnen, um zu sagen, nein, die Bibel ist unglaubwürdig, die ist unhistorisch, das akzeptieren wir nicht. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt und gute Gründe dafür gesammelt, warum wir doch an der Bibel festhalten und warum diese Argumente, die dort genannt werden, uns nicht überzeugen können. Und dann haben wir gestern Abend einige Punkte gehört, warum es für uns sinnvoll und gut sein kann, in der Bibel zu lesen. Und einige wenige Gedanken haben wir auch gehört, wie das aussehen kann. Also ganz praktisch aussehen kann, wie uns die Bibel herausfordert in unserem Alltag. Und heute Morgen wollen wir damit weiterfahren, indem ich einen Text herausgesucht habe, um sozusagen beispielhaft den gemeinsam mit uns zu erschließen, dass wir uns, der uns nahe kommt. Ein Text, der wahrscheinlich vielen bekannt sein wird, aber wo wir einmal etwas genauer reinschauen wollen, um zu sehen, wie Gott uns dazu durch den Text zu uns spricht. Und ich hoffe, dass er das tun wird heute Morgen. Ich habe den Text vorgelesen, um den es gehen soll, und wir wollen uns den gemeinsam etwas näher anschauen. Natürlich würde dieser Text sich empfehlen, dass ich euch etwas weitergeben würde über die Heilsgeschichte Gottes, über den Sündenfall und warum nun die Welt so verfallen und sündig geworden ist, wie sie heute ist. Ich könnte mich lang darüber auseinandersetzen, wie war die Welt denn vorher? Also wie war das im Paradies? Was hat es alles da nicht gegeben? Sind wir heute noch im Paradies? Gibt es das irgendwo? Wo hat möglicherweise das Paradies gelegen? Wo sind sie herausgetrieben worden? Warum sind sie da herausgetrieben worden? All die Dinge könnten wir uns unterhalten. Das wollen wir heute Morgen nicht tun. Sondern ich will einen ganz anderen Aspekt in unseren Mittelpunkt rücken, in unsere Auseinandersetzung mit diesem Text. Und zwar den Aspekt, wo ich denke, dass dieser Text, dass diese Geschichte, die wir dort lesen, diesen Bericht, den wir dort lesen, hat uns heute, hat uns als Christen etwas zu sagen. Denn hier geht es ja um ein exemplarisches Beispiel von Versuchung. Hier wird das erste Mal, wird der Mensch versucht und prompt fällt er auch rein. Und uns als Christen geht es ja manchmal auch so. Dann ist ja die Versuchung, irgendwie der Teufel versucht uns in Gedanken oder Worten oder Werken oder anderen Menschen zu versuchen, anzufechten. Und das geht jedem von uns so, immer wieder. Wenn ihr ehrlich seid, dann werdet ihr merken, ja, es gibt das fast jeden Tag. Jede Woche irgendwo, da merken wir, da haben wir unsere Schwachpunkte, da hakt der Teufel ein, versucht uns wegzuziehen von Gott. Und häufig ist es so, wir fallen rein. Und wir wollen diesen Text einmal anschauen, um die Strategie des Teufels etwas besser zu durchschauen, zu sehen, wie er Schritt für Schritt vorgeht, damals bis heute, um uns von Gott wegzuziehen, und wollen gleichzeitig uns dabei Gedanken machen, naja, wo macht Eva hier Fehler und was können wir denn heutzutage besser machen dabei? Wenn es um die Frage der Versuchung geht, dann erinnere ich mich noch sehr gut an eine Predigt, die ich vor, naja, vielen Jahren darüber gehört habe. Damals war hier in der Bibelschule, war ich als Jugendlicher einmal zu Gast bei einer Konferenz und da war eingeladen George Werver. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. George Werver, der Leiter und Gründer von Operation Mobilisation. Und ich fand das ganz beeindruckend, wie er in dem Wort Gottes gestanden hat, wie er den Glauben weitergegeben hat. Und dann ging es an dem Abend, ich denke, es war ein Samstagabend, auch um das Thema Anfechtung. Er hat nicht diesen Text ausgelegt, aber eine Sache ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Er hat nämlich während seiner Predigt oder noch vor seiner Predigt gefragt, gibt es hier im Raum Christen, die nichts mit Anfechtung und Versuchung zu tun haben? Ich könnte jetzt das Gleiche fragen, tue ich aber nicht. Also er hatte damals durchaus Mut gehabt und es hatten sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet und dann hatte er durchaus den Mut, es freut mich, ich würde sie gerne nachher kennenlernen, denn ich lerne gerne ein paar Heuchler kennen. Das war natürlich ein hartes Wort, nicht? Ich weiß nicht, ob die Leute tatsächlich hinterher gekommen sind dazu, weil er meinte, wenn du lebendig Jesus Christus nachfolgst, dann wird der Teufel dich angreifen. Wenn er dich nicht angreift, dann gehörst du schon zu den lebenden Toten, nicht? Also, dann bist du vielleicht irgendwann mal zum Glauben gekommen, vielleicht, aber der Teufel hat dich sozusagen schon auf seiner Schippe, also nicht so, aber der hat dich schon eben tot gemacht, du bist gar nicht mehr gefährlich für den und deshalb greift er dich auch nicht an. Und naja, wir könnten in dem Zusammenhang uns die Versuchungsgeschichte Jesu anschauen. Die wäre auch ganz aufschlussreich für uns. Die führt uns zum Beispiel vor Augen, dass wir auch sogar durch fromme Gedanken, sogar durch Bibelverse versucht werden können. Denn Jesus wird ja, der Teufel ist ja klug, nicht? Bei Jesus, da weiß er, er muss ja ganz hart vorgehen. Da zitiert er Bibelverse aus dem Alten Testament und versucht Jesus da auf die fromme Tour zu versuchen. Und Jesus durchschaut das natürlich und antwortet ihnen dann mit einem anderen Bibelvers. Da merken wir aber, um so reagieren zu können, müssen wir die Bibel erstmal kennen. Sonst kann es nämlich durchaus auch sein, wir sehen das am Beispiel der Pharisäer, die auch der Versuchung erlegen sind, nur fromm zu sein, schriftgelehrt zu sein, aber nicht im Glauben mit Gott lebendig drin zu stehen. Also da merken wir, das ist gefährlich dabei. Nun, ich werde jetzt eben nicht fragen, ich werde auch keinen hier Heuchler nennen dabei, nicht? Aber ich denke, wir haben damit zu tun. Und wir wollen hier in den Text hineinschauen, um zu sehen, wie das Stück für Stück vorangeht. Und wenn ihr eure Bibel mithabt, schlagt sie auf. Ich werde immer ein, zwei Verse lesen, werde ein paar Worte dazu sagen, dass sie uns deutlicher vor Augen treten und euch vielleicht manche Sachen da und dort auffallen, über die ihr bisher hinweggelesen habt. Oder die ihr selbstverständlich so interpretiert und verstanden habt, ohne dass ihr überhaupt wusstet, warum. Und dann kann es ja auch ganz gut sein, sich da noch etwas detaillierter Gedanken zu machen. Wir fangen nämlich gleich einmal an in dem Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Jetzt, das ist schon der erste Teil. Da merken wir also, hier ist eine Schlange. Wir wissen nicht ganz genau, was das für eine Schlange gewesen ist. Wir merken aber, oder häufig wird das interpretiert, dass es der Teufel war. Ich sage, jetzt wird das interpretiert. Ich sage nicht, dass ich dagegen bin. Ich meine auch, dass es der Teufel ist. Aber steht das hier im Text drin? Steht das da, der Teufel sprach zu der Frau? Nee, steht da eigentlich nicht drin, nicht? Wie kommen wir überhaupt dazu? Vielleicht war das irgendeine Pythonschlange, die sich da herumgeringelt hat und die plötzlich angefangen hat zu schreien oder zu sprechen. Und da merken wir schnell, warum kommen wir darauf? Punkt 1, wir kommen darauf, habt ihr schon mal irgendwo eine Schlange gesehen, die gesprochen hat? Nee, nicht, ich auch noch nicht. Also da merken wir, hier kann es sich gar nicht um eine ganz normale Schlange gehandelt haben. Denn normalerweise sind Schlangen stumm. Die zischeln vielleicht ein bisschen, nicht, aber da kann man nichts verstehen. Also sprechen tun Schlangen normalerweise nicht. Da merken wir, hier muss es sich um eine ganz außergewöhnliche Schlange gehandelt haben. Und dann merken wir noch etwas. Die sagt nämlich nicht nur einfach guten Tag, also wie geht es dir oder so, sondern das, was die nachher sagt, sie steht mit dem, was sie sagt, Gott gegenüber. Also ganz bewusst sagt sie, hat Gott wirklich gesagt? Stimmt das, was du da gehört hast und was Gott gesagt hat? Und dann merken wir, das ist die Schlange, die ist plötzlich nicht nur normales Geschöpf Gottes, sondern die ist eine, die löst sich schon von Gott. Die ist hier sozusagen schon in der Entfernung von Gott. Und wir wissen ja, alle Geschöpfe damals im Paradies waren das eigentlich noch nicht. Denn die Sünde gab es ja noch nicht. Und die Menschen haben gar nicht gegen Gott arbeiten können. Wer konnte es nur? Das lesen wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Eben, das konnte nur der Teufel, der mit seinen Engeln ja schon von Gott abgefallen ist. Und das ist der Grund, warum wir hier sagen, an dieser Stelle, diese Schlange, das war der Teufel. Und das bedeutet natürlich nicht, dass alle Schlangen, die wir sehen, generell der Teufel sind, nicht? Also neulich habe ich gelesen in einem Buch von so einem Öko-Freak, also an sich Ökologie finde ich sehr wichtig, deshalb habe ich das in der Universität ja auch noch studiert, aber eben das war so ein Öko-Freak, der hat dann geschrieben, die Christen kann man ja für alles schlecht machen, nicht? Dann hat er gesagt, die Christen sind daran schlimm, dass eben die Schlange schon immer als eines der schlimmsten Lebewesen gilt und dass sie fast ausgerottet ist, denn in der Bibel steht ja, dass die Schlange hier den Menschen versucht hat und das sei ganz schlimm, man müsse die Bibel vergessen und aus diesem Grund, nicht? Also, weil hier am Anfang steht, dass die Schlange das gemacht hat. Aber wir müssen uns davor lösen. Denn es geht hier natürlich nicht um jede Schlange, sondern um diese ganz besondere persönliche Schlange, die wir mal Teufel, Satan oder sonst irgendwie nennen. Und die tritt hier auf den Plan. Plötzlich ist sie da. Eva wundert sich auch gar nicht. Vielleicht hat der Teufel auch gerade deshalb die Form eines Lebewesens, was im Garten herumgekrochen ist, angenommen. Die hatte auch keine Angst davor, weil damals gab es ja noch keine Giftschlangen, die andere gebissen haben, dass sie gestorben sind. Es gab ja noch keinen Tod. Also sie hatte gar keine Angst haben müssen. Es gab auch keine riesenlangen Würgeschlangen, die jemanden da erwürgen, denn das gab es ja auch noch nicht zu der Zeit. Damals haben die Schlangen irgendwas anderes, was weiß ich, Gras oder Blumen oder Korn oder sonst was gefressen, denn damals gab es ja kein Tod im Paradies. Deshalb, Eva ist gar nicht erschreckt, die sieht diese Schlange, die windet sich da irgendwo im Baum entlang, schaut sie an und Eva ist natürlich hier auch gerade in der Nähe. Da merken wir schon einer der ersten Punkte der Gefahr der Anfechtung. Wenn wir uns nämlich an eine Stelle begeben, wo wir wissen, dass wir empfindlich sind, wo wir versucht werden können, und das war ja der einzige Punkt, wo sie hier versucht werden konnten im ganzen Paradies. Sie hätte irgendwo anders sein können, wäre ihr da die Schlange begegnet. Ja, das, die Versuchung wäre gar nicht so groß gewesen. Aber sie befindet sich gerade an dem Ort der Gefahr. Merke auf, mein lieber Christ, wenn du weißt, wo du versuchlich bist, dann begebe dich möglichst nicht örtlich in die Gefahr, wo du in die Versuchung kommst. Wenn du also in der Versuchung bist, möglicherweise wegen übler Nachrede, weil du so gerne mit deiner Nachbarin oder Freundin aus der Gemeinde austauschen willst, man kann das ja auch fromm umschreiben, nicht? Dann sagt man das ja, wir machen keine üble Nachrede, wir tauschen nur Gebetsanliegen aus. Weißt du, was der neulich getan hat? Also wir müssen ja für den beten, der ist ja so schlimm dran. Und weißt du überhaupt, was der macht? Nicht? Also das Beten vergisst man dann manchmal, aber zumindest hat man dann mitgeteilt unter einem frommen Vorwand, wie schlimm es dem anderen geht und was der alles Böses getan hat und so. Wenn du weißt, dass da deine Schwäche ist, dann meide doch einfach einmal deine liebe Schwester und deinen lieben Bruder, damit du nicht in die Versuchung kommst, wieder üble Nachrede zu machen dabei. Oder wenn du weißt, dass du wegen Sexualität anfechtbar bist, dann fahr nicht da irgendwo an einem Sexclub vorbei oder nicht an einem Zeitschriftenhandel, wo du weißt, dass da lauter Zeitschriften ausliegen, die du möglicherweise kaufen oder einsehen kannst. Das ist schon ein Fehler, den wir von vornherein machen können. Wenn wir wissen, wir sind anfechtbar, dann begeben wir uns manchmal leichtfertig in die Nähe, weil wir entweder wir denken dabei, also Gott wird uns ja schon bewahren, ist ja alles gar kein Problem. Hier merken wir, eine der Grundprobleme war schon, Eva scheint hier irgendwie so um den Baum immer herumgelaufen zu sein und irgendwann spricht die Schlange sie dann an. Sie befindet sich hier unmittelbar in der Nähe, wobei das Paradies groß war. Sie hätte irgendwo anders sein können. Eines schönen Tages ist sie jetzt also da und wird von der Schlange angesprochen. Und die Schlange, jetzt hören wir mal darauf, was die sagt. Das ist nämlich auch ganz typisch, wie der Teufel uns versuchen will, von Gott wegzuziehen. Wir lesen dabei nämlich, sie sagt, also die Schlange sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Also erst einmal ist es so, die Schlange sagt ja nicht, Gott hat das nicht gesagt, die ist ja ganz klug. Weil wenn sie jetzt sofort sagen würde, Gott ist ja ganz böse zu euch, das kommt ja später erst noch, sagt sie dann ja, sondern die sagt erst einmal, ja ist das wirklich so, sie sieht Zweifel. Und Zweifel daran, ob Gott es wirklich so gemeint hat, ist häufig der Anfang von der Sünde, von dem Fall.
Das ist ja so, wir hatten gestern das Beispiel Fernsehen, nicht? Die einfachste Situation, wenn du jetzt angesprochen bist, gehe ich vielleicht falsch mit dem Fernseher um, die einfachste Situation ist so, Zweifel zu haben. Hat doch Gott das wirklich so gemeint? Ja, dann bestimmt nicht. Also so eng sieht Gott das bestimmt nicht. Also er will mir auch Spaß gönnen und Gott will, dass ich Spaß habe und ich habe Spaß, wenn ich das und das anschaue und viel Spaß ist besser als wenig Spaß, also ist viel Fernsehen besser als wenig Fernsehen und schon merken wir, mit dem Ansatz des Zweifels sollte Gott gesagt haben, ist es wirklich so? Und die Schlange ist ja klug, sie übertreibt da noch ein bisschen, damit sozusagen wir hinterher nicht ganz so extrem sein müssen. Sie sagt ja, Gott eigentlich hat er gesagt, von gar keinen Bäumen dürft ihr essen. Und hinterher merken wir natürlich, wir sind ja fromme Christen, nicht? Also darauf fallen wir natürlich nicht rein und Eva fällt dann auch nicht darauf ein, dass er sagt, nein, nein, Gott hat das natürlich nicht gesagt. Aber in dieser Übertreibung, wie böse Gott ist, dass sie auf keinem Baum essen darf, da ist schon ein erster Keim gelegt des Zweifels. Meint es Gott wirklich gut mit dir? Denn wenn er sagt, der hatte die schönen Bäume überall geschaffen und nirgends von darfst du essen, nicht? So wie unsere Umgebung. Da hat Gott so viele schöne Sachen geschaffen, nicht? Da hat Gott einen schönen, wunderbaren Fernseher geschaffen. Da hat Gott so viele Möglichkeiten geschaffen, um Geld zu sammeln und Geld zu bekommen. Da hat Gott so viele schöne Aktien geschaffen, die wir kaufen können. Da hat Gott so viele schöne junge Frauen und schöne junge Männer geschaffen, mit denen wir uns befreunden könnten, nicht? Also, und das sollen wir alles nicht genießen können. So böse ist Gott. Und dann führt er uns in diese Versuchung hinein. Eigentlich steckt hier im Ansatz schon drin, ist Gott doch selbst schuld, wenn wir das letztendlich tun. Wenn er uns so viel verbietet und uns das direkt vor Augen führt, dann ist Gott doch selbst schuld dabei. Und das kann tatsächlich in unseren Gedanken manchmal hochkommen. Und dann lesen wir mal, wie Eva darauf reagiert. Also, die ist ja durchaus auch fromm dabei. Sie sagt nicht sofort, ja, du hast recht, sondern sie merkt, naja, also der Teufel, der übertreibt ja ein bisschen, beziehungsweise die Schlange. Da sagte sie nämlich, da sagte die Frau, Eva, also zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von Früchten des Baums in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Also durchaus, sie sagt, also nein, Schlange, das hast du wahrscheinlich falsch verstanden, ganz so ist es doch nicht, also Gott meint es ja schon gut mit uns. Wir merken, die erste Klippe umschifft sie so ein bisschen, aber wir merken, der von dem Zweifel des Teufels ist schon etwas hängen geblieben. Wir merken das nämlich daran, was sie antwortet. Schaut mal ganz hinein, sagt sie genau das, was Gott verboten hat? Sondern... Das ist schon mal eine Gefahr, wir werden an zu diskutieren, da komme ich gleich noch zu. Aber das, was sie sagt, inhaltlich, entspricht es dem Verbot Gottes? Lesen wir einmal. Wir lesen einmal oben, wo er das sagt, und zwar, das ist Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, der davon isst, musst du sterben. Was sagt Eva? Aha, da merken wir plötzlich, da bleibt doch etwas hängen. Der Teufel sagt, von gar keinen Bäumen darfst du essen, hat das Gott gesagt. Er sagt, nein, nein, so ist es nicht. Aber der hat verboten, dass wir davon essen und anfassen dürfen wir es auch nicht. Hat Gott gar nicht gesagt. Wir merken, hier kommt schon so ein bisschen der Zweifel, wir dichten etwas dazu und ja dichten im Negativen. Gott macht es uns noch schwerer. Also nicht nur, dass wir nicht essen dürfen, wir dürfen es nicht mal anfassen. Jetzt könnten wir vielleicht noch sagen, hätte ich vielleicht gesagt, wir dürfen es nicht mal anschauen, nicht? Den Baum dort. Und so machen wir es manchmal auch. Wir unterstellen Gott eine negative Absicht und machen manche Sachen schwieriger, als es eigentlich das Verbot Gottes ist. Und das dient dann dazu, dass wir plötzlich das, was wir in den Mund Gottes hineinlegen, dann genüsslich auch wieder widerlegen können und kann sagen, also so böse meint Gott das ja nicht, weil wir etwas reininterpretiert haben, was Gott gar nicht gesagt hat. Wir merken, hier wird das Wort Gottes schon verfälscht. Und zwar wird es verschärft an einer Stelle, die gar nicht wichtig ist dabei. Besser ist doch darauf zu achten, was Gott wirklich will. Und uns daran festzuhalten, wenn wir nämlich zusätzliche Gebote machen, uns das Leben noch zusätzlich schwerer machen, ist es umso gefährlicher, dann auch bei einer Versuchung des Teufels ganz abzurutschen. Also das ist der Punkt, den wir hierbei sehen. Der andere Punkt, den du schon zu Recht erwähnt hast, das ist nämlich der, dass er sich überhaupt auf das Gespräch mit dem Teufel einlässt. Ich würde euch sagen, wenn ihr in Versuchung kommt, meine erste Lektion war ja, wenn ihr wisst, wo ihr versuchbar seid, dann umgeht möglicherweise die Situation, dass ihr nicht mit der Person trefft oder euer Nachbar, über den ihr euch immer ärgert. Dann seid nicht unbedingt gerade draußen, wenn der auch draußen ist. Oder wenn ihr seht, dass ihr meinetwegen euer Geld immer zum Fenster rauswerft in einer Spielhalle oder so, dann fahrt doch nicht immer an der Spielhalle vorbei oder geht da spazieren, sondern geht woanders hin. Erster Punkt, wenn es möglich ist, den Ort oder die Situation, in der ich häufig sündige, umgehen. Ausschalten erstmal. Das heißt nicht lebenslang, aber erstmal, um ein gewissen Abstand, eine Festigkeit davon zu bekommen. Oder wenn du weißt, Alkohol ist dein Problem, dann geh nicht immer da irgendwo an dem Getränkemarkt vorbei, wo du dann deine Schnapspullen oder eben deine Bierkästen kaufen kannst, sondern mach einen großen Bogen und kauf meinetwegen in einem Supermarkt ein, in dem es möglichst gar keine Alkoholiker gibt. wäre eine Lösung dabei. Oder nimm meinetwegen deine Frau oder einen Kollegen mit beim Einkaufen dabei, der dich dann ein bisschen überwacht und dann also hier die Flasche wieder rausnimmt, wenn du sie da in deinen Wagen reingetan hast. Nicht? So können wir uns brüderlich und schwesterlich auch eine Hilfe sein in dem Kampf gegen die Sünde. Das zweite ist, lass dich nicht in das Gespräch mit dem Teufel ein. Wenn der Teufel versucht, dich zu versuchen, die einzige Chance, wir sehen es auch nachher noch, die einzige Chance, sehe ich mal, da rauszukommen ist, dass du gleich von Anfang an sagst, nein Teufel, ich will gar nicht mich auf dich einlassen, hau ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und das kannst du tatsächlich auch innerlich sagen. Also ich mache das manchmal, wenn ich merke, da kommt eine Versuchung, dann sage ich, im Namen Jesu Christi, Teufel, verschwinde, ich will nicht mehr daran denken. Denn sobald du dich darauf einlässt und dabei anfängst zu diskutieren, du ziehst garantiert den Kürzeren. Denn der Teufel ist ein bisschen klüger als du. Der wird, die weiß, wo deine schwache Stelle ist. Der weiß, dich umzudrehen. Der wird dich so lange reizen und dann versuchst du das erstmal im Kopf nur dir vorzustellen. Ja, wie wäre das, wenn ich jetzt das tue und wenn ich das tue? Und dann überlegst du, nein, will ich ja eigentlich nicht. Und dann kommt der Gedanke wieder und du sympathisierst mit dem und es geht weiter und du stellst es dir vor und dann tust du es. Also ich habe das mal an einem schönen Beispiel gehört, dass so eine Kindergeschichte gibt es das. Ich weiß nicht, ob ihr kennt Toto, den Affen, so in Afrika. Ne? Das sind so schöne Geschichten. Und dann gibt es mal eine Geschichte, also ich habe mich immer gescheut, den Kindern das zu erzählen, weil die nicht ganz etwas grausam ist sogar. Die geht nämlich so. Da ist also der Toto eines Tages, der hat so ein bisschen Fleisch mitgenommen vom Essen und dann klettert er da in den Buju-Baum, also so ein Baum in Afrika, und dann kommt da ein Geier an. Und dann diesem Geier, der kreist darum und er sieht ihn und erinnert sich daran, dass die Giraffe ihm gesagt hatte, die Geier sind gefährlich und den soll man nicht zu fressen geben. Und er füttert den Geier so ein bisschen und der nimmt das auch, ist ganz zahm, der fliegt nachher wieder weg und am nächsten Tag bringt er wieder etwas Fleisch mit. Und da sind schon zwei Geier da und die füttert er auch. Und am nächsten Tag sind drei und vier und fünf und sechs und nach einer Woche, er wird nochmal ermahnt, Toto, pass auf, tu das nicht, denk daran, die Geier können gefährlich sein. Dann am Ende der Woche, dann ist der ganze Baum voll Geiern und der Toto gibt ihm das Fleisch und dann ist das Fleisch alle und in dem Moment sind die Geier noch nicht satt und dann eben geht die Geschichte so aus, am nächsten Morgen fand man das ausgebleichte Gerippe eines toten Affen unter dem Baum, nicht? Und was er damit sagen will, ist, wenn wir das Böse nähren in uns, wenn wir dem Bösen nachgehen, wenn wir uns in Gedanken immer mehr damit auseinandersetzen, dann wird uns das Böse irgendwann mal auffressen. Das ist so ähnlich, wie Luther das mal gesagt hat. Er hat das auch nicht mit Geiern gesagt, sondern er hat dann, glaube ich, mit den Raben oder so gesprochen. Er hat gesagt, wir können nichts machen, dass die Raben über unserem Kopf kreisen. Aber wir können etwas machen, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Und das ist genau dasselbe, wie das in der Geschichte mit dem Toto. Er will sagen, dass eine Versuchung kommt, dass der Teufel versucht, uns zu locken. Daran können wir nichts tun. Aber wir können etwas daran tun, dass sich das in unserem Kopf festsetzt, dass wir dem nachdenken, dass wir uns in das Gespräch einlassen und dann den ersten Schritt tun, um in die Sünde hineinzufallen. Also an einem einfachen Beispiel, du fährst mit deinem Auto spazieren, übrigens hat man das ja tatsächlich festgestellt, nicht? Ich glaube, die H&M-Werbung, die hat an einigen Orten dazu beigetragen, dass an besonderen Kreuzungen mehr Unfälle passiert sind als vorher. Weil eben diese H&M-Werbung, die haben dann immer so sehr freizügige Damen gehabt, besonders in der Sommerkollektion. Und dann viele, besonders wahrscheinlich Männer, nicht, an der Kreuzung haben nicht mehr auf die Ampel geschaut, sondern dann auf die Bilder da, nicht? Und dann, bumm, hat es gekracht und dann war es schon zu spät. Und da würde ich sagen, dein erster Blick, der ist keine Sünde. Sondern du musst ja deine Augen aufhaben, wo du lang fährst. Du kannst ja nicht sagen, also ich weiß, da ist ein Plakat, ich mache die Augen zu und fahre weiter. Das geht auch nicht. Der erste Blick ist keine Sünde, aber Chrysostomus, der große eben Kirchenlehrer, so Chrysostomus, der hat gesagt, der zweite Blick, der ist eine Sünde. Also wenn du es dir anschaust und dann dem innerlich nachgehst und denkst, oh, das will ich mir nochmal genauer anschauen, da lässt du dich ein schon auf den Teufel, nicht? Und dann ist es eine Sünde, sagt er. Also erster Blick kannst du nichts dafür, zweiter Blick, dann fängt schon Sünde an, sagt er. Nun, wir lesen mal weiter, wie die Versuchung hier weiter vonstatten geht. Also, dann kommt wieder die Schlange dran. Und dann lesen wir hier, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Und jetzt merken wir, jetzt steigert sie sich dabei, nicht? Erst einmal nur so die vorsichtige Nachfrage, sollte Gott gesagt haben, sie sagt noch keine deutliche Aussage. Sie fragt nur nach, ist es wirklich so? Und jetzt die erste Aussage, nein, nein, das hast du vollkommen falsch verstanden. Nein, also eigentlich, und das lesen wir jetzt noch, eigentlich, müssen wir mal ganz genau hinstellen, sie unterstellt, Gott meint es böse mit dir. Gott ist schlecht, der will dir so viel vorenthalten in deinem Leben. Wenn du Christ bist, dann kannst du ja gar nichts mehr genießen. Sondern wenn du was genießen willst, ja, dann musst du auch mal ein bisschen darüber hinausgehen. Denk doch an dich selbst. Denk doch nicht immer nur daran, was du alles vergisst und was du nicht machen darfst, wenn du Christ wirst. So ist er hier auch bei der Eva, denn wir lesen weiter, sagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein, wie Gott erkennt, Gutes und Böses. Da merken wir, hier ist der große Anschlag des Teufels, der bis heute noch dieselbe Versuchung ist für die Menschen wie damals bis heute hinein. Jetzt tritt sie tatsächlich auf. Jetzt merkt man plötzlich, hier ist der vollkommene Gegensatz zu Gott. Sie geht in Opposition zu Gott und dreht den Spieß um. Und das will der Teufel nämlich immer machen bei uns. Der will uns den Eindruck gewinnen, eigentlich ist es doch mies, wenn du Christ bist. Und geben wir mal zu, manche von uns haben schon mal den Gedanken gehabt, nicht? Da haben wir, sehen wir unsere Nachbarn und die dürfen ja so viel, was wir nicht dürfen, nicht? Die können sich da vergnügen, können sonntagmorgens lange ausschlafen, die können ihr Geld zum Fenster rauswerfen für irgendwelchen Unsinn und wir möglicherweise müssen das sogar noch spenden oder dürfen das spenden in der Gemeinde oder sonst irgendwo. Ja, denen geht's doch viel besser. Im Betrieb dürfen die betrügen und dürfen mal falsche Abrechnungen machen oder eben aus dem Betrieb ein paar Nägel oder sonst irgendwas mitgehen lassen. Das dürfen die alles, denen geht es viel besser. Wie wir in dem Psalm lesen, warum geht es den Ungläubigen so gut? Die Versuchung, die David an der Stelle hat. Und wir haben diese Versuchung manchmal auch. Der Teufel will es umdrehen. Er gibt den Eindruck, ich meine es gut mit dir. Denk nur daran, wenn du das tust, was ich mache, du hast Freiheit. Du kannst viel mehr genießen vom Leben. Das, was Gott dir alles wegnehmen will, darfst du tun. Du kannst mal richtig Alkohol dich volllaufen lassen. Du kannst in die Disco gehen, um richtig mal wie Sau rauszulassen dabei. Du kannst von einer Freundin zur nächsten gehen. Warum willst du dich dein Leben lang an eine Frau binden? Das ist doch so mühsam. Da kannst du von einem zum nächsten gehen dabei. Kein Problem mehr heute, wie unser Bundeskanzler uns das ja auch vormacht, nicht mit der Lebensabschnittsgefährtin und so, weil das ja sonst zu langweilig im Leben ist. Genau das versucht uns der Teufel zu sagen. Der sagt, das ist doch langweilig, mit Gott zu leben. Genauso hier. Gott meint es eigentlich schlecht mit dir. Der enthält dir so viel vor. Du hast ja keinen Spaß am Leben. Und viele Christen glauben das. Und viele jungen Christen glauben das auch. Die fragen mich dann immer wieder, ja, warum darf ich denn das nicht tun? Und das darf ich nicht tun? Und das darf ich nicht tun? Das ist ja mühsam, als Christ zu sein. Also ich will gar nicht Christ sein. Und dabei, das ist eigentlich der Teufel, der so in uns arbeitet. Denn wenn wir Vertrauen in Gott haben, dann merken wir, diese Dinge sind eigentlich negativ für uns. Das ist ein gutes Versprechen. Aber eigentlich kommt es dann ganz schön blöd raus, wenn wir uns nämlich darauf einlassen. Das mag im ersten Ansatz positiv für uns wirken, aber wenn wir dem wirklich nachgehen, dann sind wir hinterher die Dummen. Und das merken wir ja auch bei Eva. Es kommt nämlich dumm raus. Und das super Versprechen, was hier gegeben wird, wird ja hinterher gar nicht eingelöst. Denn die sagt, der Teufel ist ja ein Lügner von Anfang an. Der sagt mich, du wirst sein wie Gott. Na, wo sind die denn her wie Gott, bitte sehr? Sind die wie Gott? Können sie schöpfen? Sind sie ewig? Sind sie allmächtig? Nö, alles gar nicht. Aber hier ist der Wunsch des Menschen und deshalb ja auch die Sünde. Die Sünde lag nicht daran, den Apfel. Passt mal auf, eben nicht den Apfel, die Frucht, ne? Wisst ihr ja auch. Also geht es nicht um Apfel, sondern um die Frucht an dem Baum. Wir wissen nicht, was für eine es war. Also wenn ihr keine Äpfel mögt, das liegt nicht an der Versuchungsgeschichte, das sind dann andere Ursachen. Also Äpfel sind durchaus gut und gesund. Jedenfalls hier diese Frucht zu essen, da merken wir, hier wird versprochen, du wirst sein wie Gott. Aber die Sünde liegt nicht daran, diese Frucht zu essen, sondern die Sünde liegt daran, in der Selbstüberhebung des Menschen an die Stelle Gottes zu treten. Und das ist die Selbstüberhebung bis heute. Und die liegt daran, dass eben auch die Menschen um uns herum, sie wollen an der Stelle Gottes stehen. Nun, sie wissen natürlich, dass sie nicht allmächtig sind. Sie wissen natürlich, dass sie die Welt nicht schaffen können. Aber was weiß der Mensch heutzutage und was will er tun? Das lesen wir nämlich auch hier drin. Er will selbst entscheiden, was gut und was böse ist. Da ist die Ursünde. Der Mensch will nicht sich von Gott vorschreiben lassen, was er tun soll und was nicht, sondern der Mensch will es selbst bestimmen. Das ist doch das, was wir im Humanismus kennen. Der Mensch stellt selbst Gesetze auf und sagt, das ist gut für mich. Und wenn es nicht rational für mich einsehbar ist, dann halte ich das. Mache ich das wieder, mache ich das nicht. Das ist ja so die sogenannte Frankfurter Schule seit den 60er Jahren, die sagt, wir entscheiden im Konsens, was richtig ist und was falsch. Das läuft nach dem Motto, seid ihr der Überzeugung, dass ein Mord schlecht ist, wir stimmen ab, wenn die Mehrzahl dafür ist, dann sagen wir, Mord ist schlecht. Morgen kommt vielleicht jemand und sagt, naja, also meine Großmutter, ich bin knapp bei Kasse, eigentlich könnte ich die beerben, ich bin heute der Meinung, Mord sei gut. Dann müssen wir neu abstimmen. Und plötzlich sind da noch ein paar andere, die sagen heute, Mord ist gut. Okay, dann ist Mord gut. Das ist diese sogenannte Konsenstheorie. Die sagt, wir diskutieren so lange, bis die größte Menge einig ist. Und das ist dann der Maßstab, nach dem wir handeln müssen. Und da merken wir, da ist diese Selbstüberhebung des Menschen an die höchste Stelle gekommen. Da merken wir, da ist nur noch ich selbst, beziehungsweise wenn ich es allein nicht machen kann, dann halt wir als Masse. Wir entscheiden, was gut und was falsch ist. Und genau das ist das ja hier. Hier wird versprochen, du wirst erkennen, was gut und böse ist. Du wirst es auch mitbestimmen können. Denn erkennen meint hier ja mehr als nur das intellektuelle Wissen. Wir sehen ja auch, das Wort erkennen wird beispielsweise für den sexuellen Kontakt zwischen Adam und Eva und zwischen Menschen insgesamt gebraucht. Erkennen ist sozusagen, du bist jetzt aktiv daran beteiligt. Du bestimmst das mit, ist hier auch mit gemeint. Und das ist die Versuchung der Menschen. Ich lasse mir nichts mehr vorschreiben von Gott, sondern ich weiß selbst, was gut und was böse ist. Ich bestimme das selbst. Und da ist die Ursünde hier dabei, dass darauf der Mensch eingestiegen ist. Ich will sein wie Gott. Auch gestern habe ich euch ja gesagt, dass es viele Menschen gibt, die sagen, wenn Gott so und so ist, dann glaube ich nicht an Gott. Da ist doch genau dieser Hintergrund. Ich entscheide darüber, wie Gott sein muss. Das heißt letztendlich, ja, Gott ist mir untergeben, nicht? Also wenn er Spaß hat und wenn er will, na gut, ich erlaube ihm in diesem Bereich der Welt und meines Lebens, das darf er tun, aber hier Gott, nein, da darfst du nicht weitermachen, nicht? Das heißt letztendlich, wer entscheidet, wer bestimmt über Gott? Ich. Wer ist dann letztendlich Gott? Ich. Das ist die Versuchung, die wir hier schon drin haben. Und das ist die Versuchung, in der die Menschen bis heute sind und in der wir als Christen auch hineinfallen können, wenn wir nämlich plötzlich selbst anfangen zu bestimmen, was gut und was falsch ist. Und das ist ja gerade die Frage bei der Sünde, nicht? Es ist ja so, ich weiß, was falsch ist. Und plötzlich beginne ich das Ganze, weil ich mich einlasse auf die Diskussion mit dem Teufel zu begründen, nicht? Also meinetwegen ein neues Auto. Ist ja für Männer immer mal wieder eine Frage des Statussymbols und des Spaß an der Technik. Dann gehe ich meinetwegen auf die internationale Automobilausstellung und sehe ein paar ganz tolle neue Autos. Und dann denke ich mir, na ja, mein Auto, meines kann ich jetzt richtig sagen, ist ja wie viel, 11 Jahre, 12 Jahre, 12 Jahre, glaube ich, alt. Also, na ja, langsam kann man sich mal ein neues Auto kaufen, nicht? Und überhaupt, fange ich jetzt langsam an zu argumentieren, na überhaupt, also einmal im Jahr ist bei uns Evangelisation und dann nehme ich ja gern meinen Nachbarn mit und mein Nachbar muss ja auch erkennen, dass Christen sich durchaus was leisten können und dass Christen auch gut arbeiten können und wenn ich den dann mitnehme, dann kann ich den ja nicht mal im alten Auto mitnehmen, dann brauche ich ein neues Auto. Und sowieso am Sonntag, ich bin ja Vorsteher meiner Familie und meiner Familie muss es ja auch gut gehen. Und die kann ja nicht immer in dem alten, klapprigen Auto fahren. Also auch dafür brauche ich das. Naja, und überhaupt, also jetzt habe ich so viel Geld von Gott anvertraut bekommen und Gott will ja, dass ich Spaß habe und ich habe Spaß daran. Und plötzlich habe ich alle Gründe dafür, frage aber gar nicht danach, will Gott vielleicht, dass ich mein Geld für was anderes ausgebe? Denn es muss nicht schlecht sein, ein neues Auto zu kaufen. Naja, ich habe bisher noch nie ein neues Auto gekauft, weil für mich ist es tatsächlich, ich meine, ich will niemandem zu nahe treten, für mich ist es manchmal fast etwas Geldverschwendung, wenn ich sehe, so viel Geld für ein Auto, nur für so eine Blechkarosse zu kaufen. Also ich habe bisher immer bloß Gebrauchte gekauft, habe sie ein bisschen repariert und so weiter, soweit es geht, und habe dann unheimlich dabei gespart und natürlich für andere Sachen Geld ausgeben können und Geld geben können. Aber das ist eine Nebensache. Ich will nichts gegen neue Autos oder gebrauchte Autos oder sonst was sagen. Ich will nur sagen, wenn wir nicht fragen, ob es Gottes Wille ist dabei, dann kann das Kaufen eines neuen Autos eine Sünde sein. Nicht, weil es generell eine Sünde ist, ein Auto zu kaufen. Wie hier ist es ja nicht generell eine Frage, dass ich keine Frucht essen darf von irgendeinem Baum, sondern dieser Baum, da sollst du nicht von essen. Und das kann für mich heißen, selbst vielleicht für andere hat Gott andere Ordnung, aber mir sagt Gott, nein, ich muss hier nachfragen, soll ich das dafür ausgeben? Nein. Und dann fange ich an in der Diskussion, Selbstbegründung dafür und komme dafür, ich lasse mich auf die Diskussion ein. Und der Satan geht hier natürlich weiter. Dann ist es nämlich so, also mit dem Erkennen des Guten und Bösen, da sehen wir, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war, dass eine Lust für die Augen war, dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Das ist jetzt, was passiert. Jetzt merken wir erst einmal die neutrale Frage, Zweifel zu sehen. Hat Gott das wirklich gemeint? Nächster Punkt dabei, wir lassen uns auf die Diskussion mit dem Teufel ein. Und dann sagt er, ja, Gott meint es eigentlich schlecht mit dir. Du bist viel besser dran, wenn du nicht nach den Ordnungen Gottes lebst. Guck mal, alle Menschen um dich herum sind glücklich. Mach es doch genauso wie die anderen. Dann bist du auch glücklich und zufrieden. Und Gott, eigentlich, der will irgendwie dein Böses dabei. Du wirst selbst darüber bestimmen können. Du kannst doch selbst sehen, was für dich gut ist. Und jetzt kommt das Nächste. Ich lasse mich noch mehr darauf ein. Und plötzlich gewinnen die scheinbar so positiven Eigenschaften der Sache, die ich nicht tun soll von Gott, an Gewinn. Plötzlich kommen alle Sachen vor Augen. Wir sehen dreimal, wird hier gesagt, was passiert bei der Eva. Und Eva sah, dass der Baum gut zur Speise war. Sie schaut ihn jetzt ganz genau an. So, wir müssen uns vorstellen, hier ist die Frucht. Oh, lecker. Ich würde da gern reinbeißen, nicht?